Eine Woche ist es jetzt her, dass der Freiburger Gemeinderat beschlossen hat, auf dem Gelände der ehemaligen Polizeiakademie, die noch Teil der Nutzung ist, ab 2016 eine sogenannte Landeserstaufnahmeeinrichtung des Landes einzurichten. Und weitergehende Vorstellungen in Bezug auf eine zumindest Minimierung der abschreckenden Wirkung solcher Landeserstaufnahmezentren hat der Gemeinderat zugleich abgelehnt, in das Verhandlungsmandat des Oberbürgermeisters aufzunehmen. Kaum eine Woche später fand die Informationsveranstaltung zur LEA im Konzerthaus statt. Johanna sitzt jetzt hier bei mir. Erstmal guten Morgen, Johanna.
Guten Morgen.
Johanna, gestern Abend, wie gesagt, im Konzerthaus diese erste Informationsveranstaltung. Vor dem Hintergrund der umgehenden gab es dann ein Frigida?
Nein, tatsächlich nicht. Das ist vielleicht die wichtigste Nachricht. Es war extrem gelöste und ich würde sogar sagen flüchtlingssolidarische Stimmung im Konzerthaus. Das Konzerthaus war nicht besonders voll. Ich kann solche Dinge immer sehr schlecht schätzen, aber ich würde sagen, es war auf keinen Fall mehr als zur Hälfte gefüllt, eher weniger. Ulrich von Kirchbach, der...
Was kann man sagen? Wie viel ist das ungefähr? Ein paar hundert?
Ja, das schon.
Ein paar hundert waren schon.
Genau, nicht viele hundert.
Wenige hundert, so.
Wie viele passen denn ins Konzert?
Ich habe keine Ahnung.
Genau, also es sah leer aus. Und Ulrich von Kirchbach, der mit auf dem Podium saß, sagte auch, er sei erstaunt über diese geringe Anzahl. Zumal es ja im Sommer, wo diese Pläne bekannt wurden, so ein großes Interesse gegeben habe. Und man muss vielleicht sagen, im Sommer wurden ja nicht nur vage Pläne bekannt, sondern man muss wahrscheinlich sagen, dort ist faktisch die Entscheidung gefallen. Deswegen ist es kein Wunder, dass jetzt ein halbes Jahr später, wo eigentlich alles gegessen ist, vielleicht alles schon ein bisschen runtergekocht ist. Außerdem könnte man jetzt spekulieren, ob die ganz direkten Anwohner dieser geplanten Lea, sind vor allem die BewohnerInnen der ECA-Siedlung von Stadtbauhäusern, ob das Publikum ist, was
ins Konzerthaus
geht, um da vor großer Mannschaft zu diskutieren. Aber das sei mal dahingestellt. Wie gesagt, eine sehr gelöste Stimmung auf dem Podium. Oberbürgermeister Salomon und Sozialbürgermeister Kirchbach, dann die Integrationsministerin von Baden-Württemberg, Bilkay Öney, und ihr Ministerialdirektor, der immer wieder sekundieren musste, Hoffmann, wie sie am Rande sagte, früher Landespolizeipräsident, also prädestiniert für den Umgang mit Integration.
Ordnung und legitime staatliche Gewaltanwendung.
Diese...
Oder sagen wir nicht legitim, sondern legale. Entschuldigung.
Diese Podiumsdiskutanten haben das Thema auf verschiedene Art eingeführt. Da kommt immer mal wieder, jedes Mal wieder die Differenz zum Tragen. Frau Öney hat auch dieses Mal wieder gesagt, wie froh sie war, dass die Stadt auf sie zukam. Sie hat tatsächlich angefangen mit der Flucht von Kurden und von Jesiden und deswegen der Verpflichtung zur Flüchtlingsaufnahme. Hat tatsächlich auch betont, dass die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, ja eigentlich nur ein winziger Bruchteil aller Flüchtlinge weltweit sind.
Hat Dieter auch gesagt, das muss man jetzt mal einfach dazu sagen.
Ja, da lässt er sich... kommt er nicht aus der Spur. Sie hat die Pegida erwähnt und hat dann gesagt, das seien ja keine Patrioten. Patriotisch, so Öney, war für mich, dass der Oberbürgermeister einer der Ersten war, der eben diese Lea angeboten hat. Von der Stadt wird das ja immer umgekehrt dargestellt als Initiative des Landes, aber das blieb undiskutiert. Ja, und interessant war eigentlich dann, wie gesagt, die Diskussion, die so weitgehend im Sinn der Flüchtlinge geführt wurde, wenn auch weitgehend auch unkritisch gegenüber der prinzipiellen Tatsache einer Einrichtung der LEA. Mhm.
Also diese Erstaufnahme, das muss man ja immer noch mal wieder, vielleicht noch mal wiederholen für die Hörerinnen, die das immer noch nicht wissen. Das ist ja eine Einrichtung, wo binnen 3 Monaten praktisch das gesamte Aufnahmeverfahren und die Erstprüfung abgeschlossen sein soll. Und wenn man Fritz Kuhn in seinen wachen Momenten folgen darf, dann als Resultat auch haben soll, dass diejenigen, die eben halt nicht asylberechtigt berechtigt sind, weil sie aus sicheren Herkunftsstaaten oder die dafür gesetzlich erklärt werden, sind auch gleichzeitig zur Abschiebung freigibt, beziehungsweise dann auf den Abschiebeflieger begleitet unter Anwendung staatlicher Gewaltmittel.
Ja, genau, das war auch eine der ersten Wortmeldungen, die es gab. Die erste Wortmeldung war ein Herr, den ich jetzt auch gar nicht so als irgendwie bekannten Kopf aus Flüchtlingsinitiativen oder Wohlfahrtsverbänden im Kopf habe, ich zumindest, der aber auch gleich schon mal fragte, die Gesundheitsversorgung der Flüchtlinge sei ja unzureichend, wie das denn gelöst werden sollte, worauf dann Ministerin Öney das versuchte ein bisschen zu beschönigen, und in der zweiten Wortmeldung wurde das dann zurechtgerückt und gleichzeitig eben auf diese Äußerungen von Fritz Kuhn Bezug genommen, ebenso wie die von Lothar Späth in den 80er Jahren schon, der explizit die zentralen Aufnahmestellen als Abschreckungsmaßnahme deklariert hat. Und das prägte dann doch ein bisschen den Stil der Diskussion. Allerdings nach diesen zwei gleich so kritischen Fragen ging man dann dazu über, ging Dieter Salomon, der die Diskussion leitete, dann dazu über, immer Fragen zusammenzufassen, was natürlich immer den Effekt hat, dass man sich dann aussuchen kann, was man beantwortet. Die dritte Frage kam von einem Jugendlichen, der fragte, wie denn die Integration von Jugendlichen in die Schule funktioniere, und das hat Frau Öney angeblich beantwortet, aber so kurz, dass ich es persönlich nicht mitbekommen habe. Wurde dann später von...
Ist auch schwierig. Ich glaube, wie soll man Jugendliche integrieren innerhalb von 3 Monaten in eine Schule, wenn sie dann gleich weiter im günstigen Fall weiterverteilt werden oder im ungünstigen Fall abgeschoben werden?
Genau, das wurde in einer viel, viel späteren Wortmeldung dann auch nochmal klargestellt, dass das wohl gar nicht darauf hinausläuft, diese Jugendlichen zu beschulen in den paar Wochen, die sie da sind. Und das ist auch ein Problem, weil wenn da geplant ist, dass sie 3 bis 6 Wochen in der Lehre sind, aber tatsächlich werden daraus vielleicht 3 Monate, dann ist es doch schon ein bisschen lang. Und man muss ja auch sagen, das wird immer wieder verschwiegen, die Einrichtung vieler Lehrs kann durchaus auch dazu führen, dass der Druck, die Flüchtlinge in die Kommunen weiter zu verteilen, sinkt und deswegen die Aufenthaltsdauer in der Lehre steigt und die Jugendlichen dann eben monatelang nicht zur Schule gehen. Es kamen andere kritische Anmerkungen es waren eben verschiedene Vertreter von Wohlfahrtsverbänden da, zum Beispiel Herr Schäfer-May, der Geschäftsführer des Roten Kreuzes, der sagte, dass eigentlich eine Einrichtung mit 1000 Flüchtlingen an einem Ort nicht ideal sei.
Zu groß.
Und auch...
Die unterschiedlichen unterschiedlichen Erfahrungen und Geschichten und unterschiedlichen Situationen, ob man nun anerkannt wird oder nicht anerkannt wird. Das ist ja alles eine hochgradig psychische Belastung, auch nochmal zusätzlich.
Genau.
Neben dieser Konzentrationsfunktion in solchen.
Er sieht sie trotzdem als rechtfertigbar, weil wenn die Menschen nur wenige Wochen da drin sind, und sagt auch, 7 Quadratmeter seien kein Luxus. Da aus diesen Zahlen, da sind 2 Sachen zu sagen, die jetzt nochmal klargestellt wurden. Die Stadt will wohl tatsächlich diese 7 Quadratmeter, die im Landesaufnahmegesetz eigentlich nur für die vorläufige oder Anschluss, also für die spätere Unterbringung in den Kommunen vorgesehen ist, auch in der Lehre umsetzen. Da muss man ein großes Auge drauf haben, ob das dann tatsächlich so stattfinden wird.
Also ich meine, man muss jetzt dazu festhalten, der Beschluss des Gemeinderates hat das ausdrücklich ausgeschlossen. Es war ja ein Antrag, der vorlag. Und da hat die Verwaltung sich geweigert, das in das Verhandlungsmandat aufzunehmen. Mhm. Also das ist nochmal,
Das hat Kirchbach jetzt so dargestellt, dass diese 7 Quadratmeter auch in der Lehre... Es ist sowieso schwierig, also man wird sehen, ob das jetzt ein frommer Wunsch von ihm war, weil, was er gleichzeitig sagt, das war eigentlich ganz lustig, sagt er, wenn die Lehre nur für 500 oder wenn die Lehre für 500 Personen ausgerichtet ist, dann wollen wir, der Gemeinderat, dass da im Normalfall 700 Leute reinkommen, maximal 1000. Also das war ein Widerspruch in einem Satz, und das dann auch noch mit 7 Quadratmeter pro Person
das passt nicht
zusammenzukriegen, was, wie eben der Vertreter des Roten Kreuzes richtig sagte, absolut kein Luxus ist. Das wird schwierig, also 7 Quadratmeter. Es gab dann...
Es wäre schön, wenn dies das Verhandlungsmandat von Dieter Salomon und Ulrich von Kirchbach wäre, das zu garantieren in der Lehre. Es ist aber laut Auftrag des Gemeinderates nicht sein Verhandlungsmandat.
Es gab noch eine kritische Äußerung, die ein bisschen klarstellte, dass dieses Konstrukt was da immer als vor allem Aufnahmeeinrichtung präsentiert wird, eben vor allem eine Kontrolleinrichtung ist, wo die Menschen, ja, wie alle Asylsuchenden, der Wohnsitzauflage unterliegen, dass sie die vor allem Sachleistungen bekommen und ein minimales Taschengeld. Das weiß Frau Öne gar nicht, wie viel das ist. Da muss sie erst ihren Ministerialdirektor fragen, weil es wohl sehr sekundär in ihrem Bereich. Aber das mit diesen Sachleistungen, das war ein wichtiger Punkt. Der Zugang zu ihrem Recht eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist, nicht möglich ist, weil es nicht möglich ist, mit 120 Euro im Monat einen Anwalt zu zahlen in einem Asylverfahren. Darüber wurde dann auch diskutiert und es gäbe ja eine unabhängige Verfahrensberatung, die ist sogar im Flüchtlingsaufnahmegesetz vorgeschrieben. Aber man kann sich ausrechnen, wie unabhängig diese Verfahrensberatung dann tatsächlich sein wird. Wahrscheinlich so unabhängig wie die Vormünder, die das Jugendamt stellt. Und kleine Irritation gab es auch bei diesem Redner, der sagte, dass viele Flüchtlinge auch jetzt schon gekürzte Leistungen bekommen. Da war dann auch Herr Salomon kurzfristig sehr irritiert, als gesagt wurde, die sind rechtswidrig. Das ist tatsächlich ein großer Streit, dass Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz immer noch zusätzlich gekürzt werden, also unter das Existenzminimum. Und da gibt es viele Stimmen, die eben sagen, das verstößt gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Natürlich.
Ich glaube, das Bundesverfassungsgericht war allerdings an einem bestimmten Punkt sehr wachsweich, wo es gesagt hat, wenn etwas gestellt wird, das adäquat ersetzt den Geldausdruck, dann kann man das tendenziell machen.
Ja, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es kann nicht aus migrationspolitischen Erwägungen an den Leistungen gewackelt werden. Und wenn man die Leistungen für diejenigen kürzt, die illegal eingereist sind zum Beispiel, was, wie der Redner andeutete, auch bei Kindern der Fall ist, die hier geboren sind, denen wird das gleich, dann sind das sehr wohl und sehr klar migrationspolitische Erwägungen. Das geht alles jetzt ein bisschen von dem Grundthema Lea weg und das war aber auch ein wichtiger Punkt, dass hier viel diskutiert wurde über solche Fragen der Lage von Flüchtlingen und gar nicht über, wir wollen keine Lea in unserer Nachbarschaft haben. Es gab auch ein paar grenzwertige Äußerungen, allerdings wenige. Es gab wohl mindestens zwei Vertreter der AfD auch in der Veranstaltung, von denen sich einer aber eigentlich nichtssagend äußerte. Also es kam überhaupt nicht groß negativ zum Tragen. Negativ aufgefallen ist eine Frau, die sagte, sie fahre nachts mit dem Fahrrad immer an dieser Polizeiakademie vorbei und sie hätte dann schon Angst, sie würde ja die Leute, die nicht kennen, die dann da reinkämen, das seien ja Ausländer, vielleicht bräuchte es da zusätzliche Polizeistreifen. Und dann hat sie dummerweise, muss ich schon sagen, gesagt, sie wäre ja selber bei der Polizei beschäftigt und die Polizei sei ja schon überlastet, ob denn das Personal aufgestockt würde. Also das war dann doch sehr entlarvend und
sehr,
das war die einzige
auch,
ängstliche Bürgerin, die gleichzeitig eben...
Ja, sowas Ähnliches, also in dem Setting hatte ich sowas Ähnliches in der Debatte um diese Containerlager auf den Parkplätzen, die jetzt so beschönigen Dietenbach genannt werden. Da gab es auch so ein Setting, wo sowas so aufgereiht wurde, die Betroffenheit über eine Frau und eine Stimme, die dann an die Vernunft appellierte. Sowas gab es hier auch.
Ja, und in dem Zusammenhang wurde natürlich auch über den privaten Sicherheitsdienst diskutiert, der eingerichtet werden soll und eben einen Polizeiposten wohl nur nach Bedarf. Das ist noch nicht gesagt, aber auf jeden Fall soll es verstärkte Streifen geben, mehr Personal dafür, entweder durch interne Verteilung oder durch Aufstockung.
Das ist eine wunderbare Verquerung oder Verkehrung der tatsächlichen Verhältnisse, wo in diesem Land die Anschlagsrate auf Asylunterkünfte und Flüchtlingsunterkünfte steigt und die Überfälle von Nazis auf Flüchtlinge gleichfalls.
Ja, Frau Öne hat dann die privaten Sicherheitsdienste an sich auch nochmal verteidigt. Das würde hierzulande ja so gut, also in Baden-Württemberg, so gut kontrolliert.
Ist das eine SPD-Gesellschaft, dieses Homecare? Oder?
Ja, genau. Selbst explizit Homecare hat sie verteidigt. Sie hätte Menschen dort kennengelernt, die eigentlich total toll wären und sogar die eigene Sprache sprechen. Dazu kann ich nur sagen, auch der Hausmeister in der Hermann-Mitsch-Straße spricht mit den Flüchtlingen die eigene Sprache und
Ja. Aber auch im Kommandoton. Ich meine, wenn man in einer Sprache genau. spricht, besagt er nichts
auf jeden Fall,
über was man da sagt.
Ja, das leitet über zur nächsten sehr kritischen Äußerung. Manchmal ist es genau das Gegenteil der Fall. Es war dann noch ein Vertreter eines albanischen Kulturvereins da und das war der Einzige, der versucht hat, gegen Roma zu hetzen. Er wüsste ja, wie es im Kosovo ist. Da würden Busse voll jetzt nach Deutschland fahren, was denn da eigentlich los sei. Diese Menschen würden doch nur aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Erstmal nur. Und zweitens auch diese Unterstellung. Ja, das waren vielleicht so die Eckpunkte dieser Diskussion. Wie gesagt, die Lehr an sich wurde nur von einzelnen Wortmeldungen in Frage gestellt. Gar nicht angesprochen wurde, dass die Stadt sich damit um die dauerhafte Unterbringung weiterer Flüchtlinge herummogelt. Es gab eine Fragestellerin, die das angesprochen hat und da hat sich Salomon unglaublich drum gewunden, hat immer wieder gesagt, dass ja bis 2016 noch neue Leute kommen. Sie hat sogar noch mal drauf insistiert, aber das wurde nicht beantwortet und im Gespräch danach mit einem Zuhörer ist mir klar geworden, eben, dass das viele noch gar nicht verstanden haben. Er hat dann, als er es verstanden hat, gesagt, ach, dann ist das ja ein Ablasshandel der Stadt.
Das genau ist, so ist es in der Tat so. Ja. Beziehungsweise es wird so gehandhabt und wurde im Setting ja auch so verkauft.
Aber erstmal keine rassistische Stimmung, wie ein Quartiersarbeiter aus Haslach sagte, der Bürgerverein, die Bürger von Haslach bieten auch ihre konstruktive Mitarbeit mit, damit es kein Knast wird wie in Karlsruhe, wie er gesagt hat.